Lesen wir nach im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel in den Versen 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, wurde Gabriel, der Himmelsbote, von Gott ausgesandt, diesmal in eine Ortschaft in Galiläa namens Nazareth. Er kam zu einer jungen, unverheirateten Frau. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von König David. Diese junge Frau hieß Maria. Gabriel trat zu ihr in das Haus ein und sagte: Sei gegrüßt. Dich hat Gott mit seiner Gnade ausgezeichnet. Er, der Herr, ist mit dir. Maria erschrak über diese Aussage und überlegte, was dieser außergewöhnliche Gruß bedeuten sollte. Da sagte der Gottesbote zu ihr: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird sehr bedeutend sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David übergeben. Er wird bis in alle Ewigkeit als König über das Haus Jakobs herrschen. Ja, seine Herrschaft wird niemals enden. Da sagte Maria zu dem Gottesboten: Wie soll das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Gottesbote antwortete ihr: Der heilige Gottesgeist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird ihren Schatten über dich werfen. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein. Sohn Gottes wird es genannt werden. Achte darauf, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger und erwartet trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Sie ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der gesagt wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Maria antwortete: Hier bin ich, eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genauso geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Gottesbote sie wieder. Eine Geschichte irgendwo zwischen Lego auf der einen Seite und Ave Maria auf der anderen Seite. Gottes Mutter wird die junge Frau genannt in der Kirchengeschichte. Und da wurde ihr Bild auch häufig sehr hochgehoben, möglicherweise überhöht. Aber sie wird ja auch mächtig vornehm angesprochen. Du hast Gnade gefunden, sagt der Gottesbote. In der Lutherbibel, da kann man lesen: Sei gegrüßt, du Hochbegnadete. Solchen Worten rückt sie natürlich weit weg von uns. Mit so jemand können wir uns ja gar nicht vergleichen. Schmerzlich registrieren wir, wie oft wir nicht mal unserem eigenen Ideal, unseren eigenen Vorstellungen genügen, wie viel weniger Gottes. Allerdings ist das bei der Maria gar nicht der Punkt. Hier handelt es sich um einen der vielen weit verbreiteten und oft durch die Tradition sehr verfestigten Irrtümer, wenn es um die Bibel und ihre Botschaft geht. Maria hat vorher auch noch nichts Herausragendes geleistet. Jedenfalls wird sie nicht aufgrund ihrer Frömmigkeit oder anderer Verdienste ausgesucht. Es heißt einfach nur, der Bote Gottes kommt zu ihr. Und er spricht sie dann so an, wie wir das eben gelesen haben. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du bist eine Hochbegnadete. Weil Gott sie so sieht, spricht er sie so an. Weil Gott jeden Menschen so sieht. Weil er auch uns so sieht. Das hängt damit zusammen, dass Gott weit vor unseren mehr oder weniger bedeutenden Aktivitäten schon mit uns angefangen hat. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat uns gewollt. Er hat uns begabt. Er hat uns ein Leben geschenkt, in dem vieles schon angelegt war. Was wir heute sind, ist eben nicht die Summe all unserer Bemühungen, sondern es ist vor allen Dingen seine Gnade, seine Zuwendung. Wir finden uns vor und er war vorher. Auch vor unseren Fehlversuchen, die wir uns im Unterbewusstsein oder auch ganz offensichtlich immer wieder vorwerfen. Natürlich ist Schuld ernst zu nehmen, Aber das ist nicht die erste und die ursprüngliche Frage, wenn es um unseren Selbstwert geht. Wer sich aufgrund des eigenen Versagens und der eigenen Grenzen immer wieder klein macht, der blendet Gott aus. Wer bin ich schon? Das ist die typische Frage eines Menschen, der meint, selbst Anfang und Maßstab zu sein. Es ist die typische, ich habe mich selbst zu dem gemacht, was ich bin, Frage. Wir sind aber nicht der Anfang. Gott hat uns beschenkt, mit seiner Aufmerksamkeit bedacht. Und er sucht unser Ja zum uns geschenkten Leben. Ein Leben, das wir nicht übergestülpt bekommen, sondern das wir dann auch bewusst annehmen sollen. Bei der Gala-Veranstaltung am vergangenen Wochenende in Baden-Baden wurden die Sportler des Jahres 2018 bekannt gegeben. Journalisten hatten sie ausgesucht. Den zweiten Platz bei den Frauen belegte Christina Vogel, eine Bahnradsportlerin. Zweimal hat sie Olympia gewonnen, 11-mal war sie Weltmeisterin. Im Juni erlitt sie auf der Betonbahn hier in Cottbus einen schweren Unfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Es war beeindruckend, wie sie einerseits ganz offen mit dieser Situation umgeht und wie sie sich darauf einstellt, auch das Positive sucht. Bereits 2009 hatte sie einen schweren Unfall, nachdem sie dann 2 Tage im Koma lag und neben zahlreichen Brüchen auch den Verlust fast aller Zähne hinnehmen musste. Heute sagt sie, vielleicht war dieser Unfall eine Vorbereitung auf jetzt. Auf jeden Fall habe ihr die Kraft, die sie damals gewonnen hat, nun geholfen. Ich finde das eine beeindruckende Haltung, die jedem zu wünschen ist. Vor allem, wenn er weiß, dass Gott ihn unabhängig davon, wie er sich selbst fühlt, als einen hochbegnadeten, reich beschenkten Menschen ansieht. Übrigens nicht zu verwechseln mit Hochbegabten, das wäre dann ein anderes weites Feld. Sondern es geht um Hochbegnadete. Wir müssen uns nicht runtermachen lassen. Und wir müssen auch andere nicht runtermachen. Mögen uns andere für den letzten Löffel halten, der Gruß des Gottesboten an Maria zeigt, wer wir in Gottes Augen wirklich sind. Und deswegen müssen wir auch keine Angst vor dem wirklichen Leben haben. Fürchte dich nicht, sagt der Bote. Jetzt gucken wir mal, wie es der Maria damals so ging, wie ihr wirkliches Leben aussah. Sie wohnte irgendwo in der Provinz. Das kennen wir irgendwoher nicht, wa? In Nazareth, in einem Ort, von dem andere später mal sagen werden, was kann von dort schon Gutes kommen? Vielleicht waren die Leute da im Norden in Nazareth so angesehen wie bei uns die Ostfriesen oder die Sachsen. Auf jeden Fall keine Herkunft zum Stolz drauf sein. Da macht man eher Witze drüber. Als der Gottesbote von einer Schwangerschaft spricht, ist Maria wahrscheinlich jünger als manche Konfirmandin heute, noch ohne viel Lebenserfahrung. Sie ist mit dem Bauhandwerker Josef verlobt. Ihr Bräutigam gehört zum sozialen Mittelstand. Ihre Eltern haben wohl, wie es damals üblich war, die Verbindung arrangiert. Der Brautpreis ist teilweise schon bezahlt, so der Status der Verlobung. Aber die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Eine junge Frau lebte in dieser Phase weiterhin bei ihrer Familie und wurde wie ein Augapfel von ihrem Vater und ihren Brüdern behütet. Unehelich schwanger zu sein, ist eine Katastrophe ohnegleichen damals und kann den Tod durch Steinigung nach sich ziehen. Josef steht später zum Glück dennoch zu seinem Eheversprechen und wird der Stiefvater von Jesus. Die sogenannte heilige Familie lebt also eher in einer der heute wohl bekannten und üblichen Beziehungsformen. Die Geburt wird unter hygienisch bedenklichen Verhältnissen in einer fremden Stadt erfolgen. Als klare Kindeswohlgefährdung wäre die Geschichte heute einzustufen. Kurz nach der Entbindung flieht die Familie aus politischen Gründen nach Ägypten und kehrt erst einige Jahre später in die Heimat zurück. Im Sozialarbeiterdeutsch formuliert, Maria ist Teil einer Patchwork-Gemeinschaft mit Migrationshintergrund. Nun hat sie sich damals darüber wahrscheinlich nicht so den Kopf zerbrochen und hat das auch nicht tun müssen, wie das heute wohl der Fall wäre. Sie hört dagegen, was sich Gott für sie ausgedacht hat. Die Schwangerschaft als solche war für sie wohl gar nicht das Problem. Damals bekam man einfach Kinder, auch viele und sehr zeitig im Leben. Ein Problem tauchte höchstens auf, wenn das nicht funktionierte. Aber andere Fragen wogen deutlich schwerer. Wie sollte sie ohne Kontakt zu einem Mann ein Kind bekommen? Die Frage ist für uns heute eher zu beantworten. Völlig unverständlich, dass Menschen auf dem heutigen Hintergrund immer noch mit der Jungfrauengeburt solche Schwierigkeiten haben. Damals war das nicht denkbar. Und unverheiratet schwanger zu sein, wenn sie das überlebte, wie sollte sie eventuell ohne Mann das Kind versorgen? Das waren ihre schwerwiegenden Probleme. Davor konnte einem Angst und Bange werden. Und Maria spricht diese praktischen Herausforderungen an. Sie geht mit keiner Silbe auf die großen Worte ein, die der Bote von ihrem zukünftigen Kind zu sagen weiß. Möglicherweise ist ihr das alles viel zu weit weg. Der Sohn des Höchsten, König auf Davids Thron, ein niemals endendes Reich. Wir wissen nicht, ob sie all die großen Dinge versteht. Sie macht sich jedenfalls Gedanken über den Auftrag, unverheiratet ein Kind zur Welt zu bringen und es als eigenes zu versorgen. Und dann kommt noch der Name dazu, den sie dem Kind geben soll und der eigentlich nicht zu ihr und zu ihrer jüdischen Kultur passt. Wir können uns heute keinen anderen vorstellen. Jesus ist für uns alle ein Begriff, aber für Maria und die Menschen um sie herum war das kein bodenständiger und üblicher Name. Es handelte sich schließlich um die griechische Form des hebräischen Jehoshua mit der Bedeutung, der Herr ist Rettung. Maria wird kaum Griechisch gesprochen haben. Es war die Weltsprache der Gelehrten, noch exklusiver als es heute Englisch ist. Der griechische Name in ihrer Familie muss für die Leute so ähnlich geklungen haben wie für uns Chantal Lehmann. Es passte nicht so richtig. Aber der Name wird von Bedeutung sein, wenn sie die Botschaft im ganzen Römischen Reich verbreitet, wenn das Wirklichkeit wurde, was ihr heute erst einmal versprochen wird und dessen Bedeutung sie wohl gar nicht überschaut. Gnade. Gnade trifft eine junge Frau, einen ganz normalen Menschen, wie du und ich einer sind. Gnade hat bei Gott immer mit Aufgabe, hat mit Veränderung zu tun. Wenn Gott uns anspricht, bleiben wir nicht die Alten. Aber das passiert nicht automatisch, so dass wir gar nichts dagegen tun könnten, sondern Gott fragt nach unserer Bereitschaft. Danach fragt Gott immer. Er zwingt nicht. Er zwingt nicht, aber er möchte uns von Herzen gern dabei haben. Gott tut sein Werk erstaunlicherweise und tatsächlich nicht ohne uns. Er fragt, ob wir bereit sind zu dienen. Als seine Diener sind wir nicht die grauen Mäuse, die so keiner wahrnimmt, sondern eher sowas wie ein englischer Butler. Voller Würde, aber in einer engen, ganz persönlichen Beziehung zur Herrschaft. Eine englische Redewendung heißt deswegen auch Proud to Serve, stolz zu dienen übersetzt. Aber sie wird oft benutzt, wenn jemand sagen will, dass er etwas gern getan hat, Proud to Serve, oder dass er was anbietet. Der Dienst ist dann immer schon darin eingeschlossen, in dieser Formulierung. Und damit schließt sich ein Kreis zum Anfang. Wenn ich mit dem Herrn der Welt rechne, der lange vor meinem Bewusstsein mit mir angefangen hat, von dem die Initiative ausgeht, wenn ich weiß, dass ich mein Leben nicht mir selbst, sondern ihm verdanke, dass er lange vor mir in meinem ganz normalen Leben am Werk ist, dann schließt sich der Kreis, dann ist es eine Ehre, diesem Herrn zu dienen. Darin liegt dann auch der Grund für die Freude, von der am letzten Adventssonntag die Rede ist. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Wer sich nicht einsetzt, wer sich schont und vorenthält, erlebt diese Freude nicht. Das 11. Gebot, sagt einer, heißt, du sollst dich nicht vorenthalten. Jemand erzählte mir neulich, dass er in einer Wohnung zu arbeiten hatte. Da wohnte die Frau eines Bankdirektors. Sie war zu Hause, weil der Mann ja genügend Geld verdiente, aber sie langweilte sich mächtig. Und während er arbeitete, dann hörte er ihre Telefonate, wo sie allen Leuten erzählen musste, wie schlecht es ihr geht und wie viele Beschwerden sie hat. Wer sich vorenthält, dem fehlt die Freude. Was hilft mir nun aber dabei, zu diesem Dienst, zu so einem Leben Ja zu sagen? Der Gottesbote nennt interessanterweise als Antwort auf die Fragen der Maria ein Beispiel. Er verweist auf die Verwandte Elisabeth. Sie hat schon die Erfahrung gemacht, die Maria noch bevorsteht. Und er sagt zu ihr, schau doch auf sie. Du stehst mit deinem Auftrag und mit der Erfahrung der Gnade Gottes nicht allein. Der Teenager Maria kann sich an der älteren Elisabeth orientieren. Wie geht's unseren jungen Leuten heute? Haben Sie solche Beispiele? Haben Sie Menschen, die durch ihr Leben und ihre Worte ausdrücken, meine Zeit, alles, was zu mir gehört, das gehört dem Herrn? Ich weiß, wem ich mich verdanke und stehe ihm deshalb ganz zur Verfügung. Eine Entscheidung, so für Gott da zu sein, überfordert Teenager keineswegs, wie es besorgte Erwachsene oft meinen. Im Gegenteil. Das ist genau das richtige Alter, das ist genau die richtige Zeit, wo man sich sowieso Gedanken über den eigenen Weg macht und über die eigene Zukunft macht, wo die Fragen der eigenen Lebensgestaltung eine immer größere Rolle spielen. Es ist gut, wenn Teenager die Entscheidung über ihr Verhältnis zu Gott treffen. Es ist keineswegs zu früh. Wenn sie sich Gedanken machen, wie sie auf Gottes Zusage und seine Herausforderung antworten wollen. Sicher muss man diese Antwort unter späteren Bedingungen, unter anderen Lebensumständen auch wieder erneut finden, wiederholen, anpassen. Aber wir dürfen es ihnen gern zutrauen und sie vor allen Dingen dazu einladen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Dienst genau an dieser Altersgruppe, an diesen jungen Leuten, ganze Aufmerksamkeit, unser ganzes Herz widmen. Sie werden nicht erst wichtig, wenn sie dann größer sind und wenn wir sie gebrauchen können, sondern in dieser Zeit brauchen sie unser Beispiel, brauchen sie unsere Ermutigung, unsere Einladung, dass wir ihnen darin Vorbild sind. Sie werden nicht so sehr nur auf die Worte hören, sondern sich die Taten angucken. Gott möchte sein Anliegen mit uns teilen. Er möchte mit uns verwirklichen, was er vorhat. Und er sucht unser Einverständnis. Die Einwilligung in Gottes Auftrag macht den Unterschied im Leben. Ann-Kathrin Schäfer ist in diesem Jahr reichlich 2000 Jahre nach der Maria Mutter geworden. Und kann die Situation sicher im heutigen Horizont ganz gut nachvollziehen. Ich freue mich ganz sehr, dass sie heute bereit ist, ein paar Fragen zu beantworten. Und bitte ich einfach mal hier nach vorne. Es wäre gut, wenn du auch hier reinrätst, dann kann das nämlich noch mit aufgenommen werden. Guten Morgen, herzlich willkommen. Ann-Kathrin, gab es Situationen, in denen dir bewusst wurde, wie sehr Gott dich schätzt und kannst du davon eine benennen mal?
Ja, ganz genau. In diesem Jahr, als ich Mutter geworden bin, aber auch das Bewusstsein, dass ich Ehefrau bin. Dadurch fühle ich mich von Gott geehrt. Das war von mir ein ganz langer, tiefer Wunsch. Und Gott hat mich sehr in Geduld üben lassen. Ich musste Mitte und Ende 30 werden, bis er diesen Wunsch erfüllt hat. Und das auch auf seine Art. Also er hat gehandelt, das war ganz außerhalb von mir. Und ich muss heute sagen, er hat es gut gemacht.
In welchen Alltagserfahrungen kannst du nur schwer oder gar keinen Sinn sehen?
Dazu möchte ich sagen, es hat ja diesen radikalen Alltagswechsel in diesem Jahr für mich gegeben. Ich habe vorher gearbeitet, sehr gerne gearbeitet, in einer Leitungsposition. Und im April war ich dann plötzlich Mutter und war zu Hause. Und ich habe keinen Sinn darin gesehen, Windeln zu wechseln, für Essen zu sorgen. Ich habe mich den ganzen Tag darum gedreht. Ja, und ich muss dazu sagen, ich durfte auch laut Arbeitsvertrag von Gott erzählen und habe mich da auch von Gott gewertschätzt gefühlt und konnte mir abends sagen, ach, da bin ich wieder gebraucht worden. Und das war jetzt alles nicht mehr da, bis ich dann eines Nachts, in einer schlaflosen Nacht, meine Bibel sah und reingeschaut habe und da Gottes Wort sehr kräftigend erfahren habe. Und ja, in der Folge ich dann öfters mal nachts aufgestanden bin und Gott aufgesucht habe und sein Wort mich erbaut hat und mir die Augen auch geöffnet hat, dass das ganz wertvoll ist, was jetzt meine Aufgabe ist, dass er mir eine ganz hohe Verantwortung zutraut, Daniel, meinem Ehemann, und Pepe, meinem Kind, zu dienen.
Damit hast du schon fast ein bisschen die nächste Frage beantwortet. Was hilft dir, so den täglichen Ablauf mit Gottes Auftrag in Verbindung zu bringen?
Ja, Nummer eins, Gottes Wort. Wobei das bei mir bei weitem nicht so edel ist, sondern, also wie ich das eben geschildert habe, hat Gott mich ja berührt. Und ich habe mich dann einfach nur darauf eingelassen und gemerkt, das tut mir gut und auch gewusst, weil ich schon Erfahrungen mit ihm gemacht habe. Dann ist es so, dass ich Vorbilder habe, vor allen Dingen meine Großmutter, die so alterspraktisch als Bauersfrau mit Gott zusammen gelebt hat, die manchmal nicht zum Gottesdienst gehen konnte und wo die Leute dann gesagt haben, wenn sie gekocht hat, bei der losen Mutter, da ist wieder die Kirche zu Hause, weil sie gerade eine Predigt gehört hat oder geistliche Musik gehört hat und das Fenster schön geöffnet hat. Und dann habe ich zufällig vergangenes Jahr Weihnachten ein Zitat geschenkt bekommen, das hängt in meiner Küche. Und da steht drauf, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Und da schmunzle ich manches Mal und das holt mich in meinem Alltag wieder zurück. Die Dinge, die mir manchmal schwerfallen, wo mir alles über den Kopf steigt, doch auch mit Freude anzunehmen, weil ich weiß und erfahren habe, er kräftigt mich und er füllt auch meinen Liebestank wieder auf und dann geht es weiter. Und zurzeit höre ich ab und an auch, dass Leute von außen mir sagen, Mensch, du bist so ehrlich, du sagst, du packst das eigentlich gar nicht so gut mit deinem neuen Alltag, aber wir spüren dir Freude ab. Oder eine Frau im Haus, die mich angesprochen hat und die gesagt hat, es ist schön, auf deine kleine Familie zu sehen.
Vielen Dank, Ann-Kathrin, dass du uns hast Anteil nehmen lassen an dem, was du erlebst. Gemeinsam wollen wir singen, ein Leben gegeben. Der Text wird hier vorne angeblendet und damit nochmal das aufnehmen, was wir gehört haben.